Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, sondern ich bin Radiologe und sage, da ist eine unsichtbare Gefahr.
Was war für dich in der Rückschau die schwierigste Zeit deines Lebens?
Es gibt zwei. Es waren, vielleicht liegt es daran, dass ich Arzt bin, dass ich eine Frauenkrebsstation geleitet habe lange, dass ich auch viele Frauen über den letzten Atemzug begleitet habe und auch bei meinem Bruder. Er ist dann innerhalb kürzester Zeit verstorben, auch in meinen Armen verstorben. Und das war eine unendliche Trauer.
Welche Angst hat dich denn persönlich am längsten begleitet?
Eigentlich das, was jetzt gerade passiert.
Welche Art von mentalen, körperlichen Schäden, Schwächungen, Herausforderungen riskieren Menschen mit so einem Verhalten?
Burnout, Depression, Demenz, übermäßige Aggressivität.
Dass du erfolgreich bist, ist objektiv messbar, aber du wirkst auch sehr zufrieden auf mich.
Ich liebe mein Leben, ich liebe es. Ich bin jeden Tag aufs Neue verliebt in meine Frau, in meine Kinder und auch wenn es schwierige Situationen gibt.
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Professor Dietrich Grönemeyer ist einer der bekanntesten Ärzte in Deutschland und gilt als weltweit einer der besten Radiologen. Er ist emeritierter Professor und Lehrstuhlinhaber für Radiologie und Mikrotherapie an der Universität Witten-Herdecke. Und seit Jahrzehnten setzt er sich für Aufklärung und Prävention im medizinischen Bereich ein und gilt als einer der Verfechter für die Integration von Natur- und Schulmedizin sowie psychosomatischen Hightech- und Umweltmedizin. Er ist nicht nur Arzt, sondern auch Wissenschaftler, er ist Innovator und er ist Unternehmer. 1997 schon gründete er das Grönemeyer-Institut für Mikrotherapie, zunächst in Bochum, dann in Berlin und es folgten viele weitere Städte. Er ist zudem Autor zahlreicher Bestseller in den verschiedensten Bereichen im Bereich Medizin und seine Bücher wurden in 20 Sprachen übersetzt. Also man kann sagen, eine richtige Koryphäe in dem, was er tut. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass er meiner Einladung in den Auf- und Ab-Podcast gefolgt ist. Und geplant war eigentlich ein Gespräch über sein aktuelles Buch, das heißt Leben, ein Leben ohne Angst, was sich wochenlang in den Spiegel-Bestsellerlisten hielt. Aber herausgekommen ist etwas viel Größeres. Es ist eigentlich so ein Meisterstück über das Leben in all seinen Facetten. Wir haben über seine harte Kindheit gesprochen, wie diese ihn geprägt hat, wie er aber auch seinen Frieden damit geschlossen hat. Wir haben darüber gesprochen, wie er und sein Bruder Herbert, der bekannte Sänger, über den Tod ihres Bruders, der viel zu früh verstorben ist, hinweggekommen sind. Wir sprechen natürlich auch über Angst und wie man sie im Leben managen kann. Aber auch, welche Bedeutung Zuversicht gerade in den heutigen Zeiten hat. Herr Grönemeyer sagte mir, dass er im Moment sich große Sorgen macht, eigentlich so viel Sorgen wie bisher noch nie in seinem Leben aufgrund der aktuellen politischen, wirtschaftspolitischen Lage. Und wir haben noch so viele Themen mehr, worum es im Leben geht, besprochen. Ganz am Ende haben wir noch einen Schlenker zu seinem nächsten Buch gemacht. Da hat er verraten, worum es gehen wird. Ich muss ehrlich sagen, ich darf hier so viele tolle Menschen treffen und sprechen. Aber ich war selten so inspiriert, so beseelt und habe mich so wohl gefühlt in der Anwesenheit von Dietrich Grönemeyer. Er ist wirklich ein wahnsinnig spannender und interessanter und inspirierender Mensch. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es euch auch so gehen wird, wenn ihr euch dieses Gespräch ganz anhört. Deshalb würde ich vorschlagen, wir steigen direkt ein in das Auf und Ab von Professor Dietrich Grönemeyer. Dietrich, du bist, wenn man der Presse glauben kann, einer der weltbesten Radiologen. Du bist Unternehmer, du bist Autor von Dutzenden von Büchern. Über die neuesten werden wir auch noch sprechen. Was nicht so viele Menschen wissen, zumindest wusste ich es nicht, dass du auch Kinderbücher schreibst. Sehr spannende Kinderbücher. Ich habe gerade einen 20 Monate alten Sohn, deshalb ich werde mich da eindecken damit. Meine Frage an dich, du bist ja selbst Vater von drei Kindern, aber welche Rolle spielen Kinder grundsätzlich in deinem Leben?
Sie halten mich am Lächeln und am Lachen. Und diese strahlenden Augen, die mit dieser Begeisterung in die Welt kommen, die wir selbst bei uns vergessen haben, die berühren mein Herz jedes Mal aufs Neue. Und ich liebe das, mit Kindern zusammen zu sein. Ich liebe es, mit den Kindern auch Geschichten zu entwickeln, für die Kinder Geschichten zu entwickeln, für die Kinder Musicals wirklich Musicals, die ich entwickelt habe, um Kinobeiträge oder Kinofilme zu machen. Ich liebe es einfach, und danach mit den Kindern darüber zu reden, mit ihnen wirklich tiefsinnige Gespräche zu führen, mit dem Kleinen wie mit dem Großen. Das ist so toll. Das ist so. Und das gibt so viel Kraft und Zeit auf. Letztendlich, was wir alles falsch machen, denn die Kinder verlieren ja dann auch, wie wir, manchmal das Lachen. Die einen schneller, die anderen später.
Darüber werden wir sprechen, aber mir geht es gerade auch so, dass ich sehr viel lernen darf von unserem Sohn. Und wenn man sich ein bisschen was davon möglichst lange beibehalten kann, dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Ich würde gerne ein bisschen besser verstehen, wo du herkommst, was du gemacht hast etc. Und wir haben gerade schon die sehr eindrucksvolle Vita von dir gehört. Aber was würdest du denn sagen, Dietrich, ist so das früheste Ereignis, das die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Wie ich meinen Teddys Fieber gemessen habe und ihn schon kleine Tees gebraut habe und als ich schreiben konnte, gleich in der ersten Klasse auch schon Rezepte geschrieben habe. Das war für mich so wundervoll, und ich hatte dann meinen kleinen Hund dabei, der in meinem Buch, der kleine Medikus, eben Karnickel ist. Der sieht nämlich genauso aus wie mein Hund, den ich früher hatte an meiner Seite und der mir ganz viel Freude bereitet hat und mit dem ich immer unterwegs war, der an meiner Seite das Leben mit mir entdeckt hat.
Okay. Man kann in deinem Buch Leben ohne Angst, über das wir gleich ein bisschen sprechen werden, lesen, dass du sagst, dass in deiner Kindheit Gefühle zu zeigen nicht erlaubt war oder nicht an der Tagesordnung war. Dein Vater Bergbauingenieur, deine Mutter aus einer Offiziers- und Arztfamilie, sehr preußisch geprägt. Das ist, würde ich sagen, in vielen Familien heute noch so, dass über Gefühle nicht so sehr gesprochen wird. Und du hast in einem Interview kürzlich gesagt, dass wir zu Kälte erzogen werden. Kannst du heute, bist jetzt schon etwas über deine Jugend hinaus, über Gefühle sprechen? Und wenn ja, wie hast du dir das angeeignet?
Also ich hatte gerade über meinen Teddy geredet, das war mein engster Gefährte zu dem damaligen Zeitpunkt, weil einfach, ich bin in der Nachkriegsgeneration groß geworden und mein Vater kam mit einem Arm aus dem Krieg, 7 Jahre vorher, ich bin 1952 geboren, und da war Gefühl, Tränen, Freude bedingt möglich. Es war extrem hart, es war sehr cool, kühl. Meine Großmutter war mindestens genauso wie er. Dazu kam, wie er war sie auch versehrt, weil sie einen Oberschenkelbruch hatte und ging immer am Stock. Also ich hatte es mit zwei gehandicapten Menschen zu tun, die auch meine Mutter unter Druck setzten, die ein ganz großes und weites Herz hatte und der Yin-Gegenpol gegen das Yang war, also im klassischen chinesischen Sinne, das Weibliche repräsentiert durch meine Mutter, die Härte durch meinen Vater, aber auch die Großmutter. Mhm. Und das war für mich lange Zeit, ja, sentimental stimmt, das ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber traurig stimmen auch nicht so richtig, aber irgendwo dazwischen. Und immer habe ich dann für mich selbst geschafft, mir selbst Freude zu machen, um meine innere Freude nicht zu verlieren, eigentlich von Anfang an. Und ich glaube, das habe ich mir bis heute auch bewahrt, also immer wieder kindliche Freude zu entwickeln. Und wenn ich dann mit Menschen lachen kann und wenn ich vor allen Dingen mit den Kindern zusammenarbeiten kann, im Sinne von arbeiten, im Sinne von Inhalte entwickeln, mhm, ja, und mit ihnen mit Freude zu hören, was sie sagen, was eine Tomate ist und wie die Organe funktionieren und was eine Krankheit ist und was man vielleicht dagegen macht. Und sie erzählen so viel Quatsch, dass man lachen kann, aber auf der anderen Seite, es begeistert mich. Mhm. Und so mache ich heute auch mit dem Kinderschutzbund ja Veranstaltungen und mit Kleinen, mit 4-, 5-Jährigen genauso, wie jetzt gerade mit auf TikTok mit jungen Menschen so um die 16, 17 und auch mit 22-Jährigen habe ich das vorbereitet, also Gesundheitserklärung über TikTok zu machen. Und das ist so schön, mit allen Generationen hier zu arbeiten. Und das macht mich dann wieder
auch fröhlich und die Fröhlichkeit strahlt ja wieder auf die anderen ein.
Absolut. Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wisst vielleicht, dass ich einen sogenannten High-Energy-Club habe. Und für diesen High-Energy-Club ist eine exklusive Community von Menschen, die für sich entschieden haben, ein dauerhaft hohes Energielevel zu haben, trotz Stress, trotz Ambitionen, trotz sozialen Verpflichtungen. Und in Kürze werden wir wieder ein paar neue Mitglieder in diesen High-Energy-Club aufnehmen. Wir treffen uns da zweimal im Monat live per Zoom, um über die allerneuesten und wichtigsten Themen und Entwicklungen rund um das Thema Energiemanagement, Recovery, Performance zu sprechen. Und ich würde mich richtig freuen, wenn wir einige von euch da auch entsprechend begrüßen dürfen. Den Link zur Warteliste, die wir bald wieder aufmachen, findet ihr in den Shownotes. Und für alle Podcast-Hörer und Hörerinnen, die über diesen Link sich auf die Warteliste anmelden, haben wir ein ganz besonderes Willkommenspaket. Also es lohnt sich sehr und ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Im Auf- und Ab-Podcast sprechen wir auch über die Höhen und Tiefen, über die Wendepunkte des Lebens. Und du hast ja auch ein sehr bewegtes Leben bisher erleben dürfen. Was wäre denn, wenn du jetzt eine Phase deines Lebens rauspicken müsstest? Was war für dich in der Rückschau die schwierigste Zeit deines Lebens?
Es gibt zwei.
Wir haben Zeit.
Es gibt zwei. Es waren der Absturz 10 Meter in den Bergen, wo ich normalerweise gestorben wäre und während des Absturzes dachte, es ist vorbei. Aber im gleichen Moment, wo ich dieses Gefühl hatte, es ist gleich in diesem Moment vorbei, kam auch eine unendliche Ruhe in mich. Also eine Ruhe der Entspannung, des Getragenseins, aber auch so das Gefühl, ja, und wenn es vorbei war, es war so schön. Aber das andere ist es möglicherweise genauso. Dieses Zurückkommen in diesem Moment war schon eine schwere Zeit, weil ich dann ja lange gehandicapt war. Meine Hüfte war raus, der Hüftkopf stand hinten unterhalb der Wirbelsäule. Ich musste 24 Stunden gerettet werden. Ich war in einem Canyon abgestürzt, 10 Meter. Bis ich geborgen werden konnte, sind 12 Stunden vergangen, weil man musste erst 6 Stunden raus, um Hilfe zu holen, dann wieder 6 Stunden rein. Das hat mein damaliger Schwager gemacht, der leider verstorben ist, mit dem ich aber immer solche Wanderungen machte. Und es war ein blöder Zufall, dass ich da abgestürzt bin, weil ich bin gewandert in Spanien und dann hat mich beim Wandern irgendwie eine Ginsterkatze oder so angefaucht. Ich habe einen Schritt zur Seite gemacht, nach links. Nur da ging es bergab. Und wieder zurückzukommen, dieses nicht, und dann wieder Fuß zu fassen. Und ich hatte gerade angefangen, mein Institut aufzubauen und dann mit Schmerzen und mit gehandicapt sein erstmal zurechtzukommen. Das war schwierig, durchzuhalten, wieder laufen zu können. Ich habe gesagt, ich wusste nicht, ob ich meine Wirbelsäule gebrochen habe, sah mich schon im Rollstuhl und danach auch, weil ja die Arterie abgerissen war am Oberschenkel, Kopf, sodass ich dachte, ja, dann kriegst du ganz bald eine Nekrose und dann ist das sowieso ganz kompliziert. Also davon sich wieder zu erholen, war nicht einfach. Und das zweite Mal war also massive Angriffe auf mich durch Kollegen und auch deutsche Wissenschaftler und Ärzte, als ich angefangen habe, gesagt, wir müssen doch nicht immer operieren. Wir können doch auch, das habe ich als Radiologe gesagt, wenn wir da die Bandscheibe sehen oder den defekten Knorpel in der Hüfte oder den Tumor, dann müssen wir doch nicht den ganzen Körper aufschneiden. Oder wenn wir eine Biopsie nehmen müssen, müssen wir doch nicht eine Gewebeprobe mit Vollnarkose entnehmen, sondern das können wir doch ganz klein und fein machen. Und habe angefangen, weil ich mich intensiv mit Akupunktur befasst habe, vor meinem Arzt sein, ja auch Sinologie, also Chinesisch studiert habe, gelernt, dass Akupunktur ja auch sehr wohl helfen kann, Massagen sehr wohl helfen können bei Schmerzen. Und habe dann diese Akupunkturnadel gesucht, die ganz fein sind, die ein Loch haben, feinste Injektionsnadeln, und habe dadurch eben in
den Körper hineininjiziert, dann kleine Instrumente hineingebracht, Gewebe herausgenommen, Gewebe gezüchtet, wieder reingebracht, so Tumore und Bandscheiben und andere Dinge gemacht in der Behandlung. Und ich war so stolz, war ein junger Mann, noch unter 40 und bin in die Welt gegangen und habe gesagt, das ist die Zukunft der Operationstechnik. Und dann bin ich miese, also richtig mies mit Publikationsverweigerungen und Denunzierung in der Presse bin ich behandelt worden, wie das letzte Arsch, sage ich mal. So. Davon musste ich mich erholen und trotzdem wieder stehen bleiben. Und letztendlich hat mir geholfen, dieses meine Flucht oder mein Ansatz, immer wieder ins Lächeln oder Lachen zu kommen, was ich in der Kindheit für mich entdeckt hatte, dass das funktioniert.
Das wäre jetzt meine nächste Frage, die du schon ein bisschen vorweggenommen hast. Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Krisen. Das eine ist stark körperlich geprägt, das andere eher emotional. Aber waren die Strategien, sich daraus zu erholen, ähnliche? Du hast gerade gesagt, das Lachen wiederzufinden. Das klingt ja wie so ein Kalenderspruch und wir werden gleich auch noch reingehen, welche Tipps du dafür hast. Aber wie gelingt einem das, wieder den Blick aufs Positive zu kriegen, wenn alle Anzeichen von außen eher auf negativ gestellt sind? Wie ist es dir persönlich gelungen?
Ich weiß nicht, also mit dem Absturz war eigentlich verbunden dieses Gefühl, es ist so toll, leben zu dürfen. Dankbar sein, leben zu dürfen. Das Leben als Geschenk zu sehen. Dieser kurze Augenblick einer unendlichen Existenz. Wir sind ja nur diese paar Jahre auf der Erde. Egal, auch wenn wir 110 Jahre werden sollten, wie meine älteste Interviewpatientin, die sie werden wollte, aber noch kurz vor dem Interview gestorben ist. Aber zu wissen und jetzt auch hier zu sein und nicht gestorben und dafür bei allem Mist, der da draußen auch läuft und der Brutalität und Traurigkeit leben zu dürfen und immer jeden Tag wieder neu anzufangen und immer wieder das nach vorne gerichtet, ja, zu leben. Das ist das, was mich stark, immer wieder stark werden lassen.
Das beobachtet man ja häufig, dass Menschen, die einen Schicksalsschlag entweder bei sich persönlich oder im näheren Umfeld hatten, eben vielmehr diese Dankbarkeit an das Leben entwickeln. Oft versiegt er dieses Gefühl aber auch wieder, je länger das in den Hintergrund tritt. Und ich glaube, Ziel kann ja auch nicht sein, sich jeden Tag eine Katastrophe vorzustellen und zu sagen, dankbar, dass es nicht ist. Aber wie würdest du vorschlagen, können Menschen diese Dankbarkeit wirklich dauerhaft in ihrem Leben kultivieren, auch wenn sie noch keinen Schicksalsschlag hatten, ohne sich immer nur Worst-Case-Szenarien oder so vorstellen zu müssen?
Ich glaube, zuallererst Dinge suchen, die dich für einen Moment glücklich machen. Für einen ganz kleinen Moment. Muss nicht groß sein, aber dieses glücklich werden. Martin Weiser hat mich mal zum Interview eingeladen. Er sagte, Glück ist alles scheiße. Also Quatsch, was der erzählt wird. Er hat mich dann in ein Interview verwickelt. Und er hat daher gesagt, Mensch, du hast ja recht. Es geht ja gar nicht um ewiges Glücklichsein. Sondern es geht ja darum, einen Moment mal so ein Gefühl zu entwickeln, eins zu sein mit dem Kosmos, mit allem. Zeitlos. Dieses Momentum des Zeitlosigkeit durch Glück. Und dann die Sehnsucht danach, es zu halten, es zerrinnt ja dann wieder. Mhm. Ich glaube, das ist das erste Momentum. Das zweite ist für mich, sich Ziele setzen, kleine. Zu begreifen, jeder Tag fängt wieder von vorne an. Alles beginnt mit kleinen Schritten. So wichtig, kleine Schritte, ja, und nicht alles auf einmal. Und daraus entsteht Kraft, daraus entsteht Qualität, daraus entsteht Freude, daraus entsteht letztendlich eine Haltung zum Leben, die Dankbarkeit bedeutet. Und diese Kraft der Dankbarkeit gibt dir wieder den nächsten Schwung. Ich glaube, das sind so die wichtigen Dinge. Und das Dritte ist, Menschen mit Menschen des Vertrauens, in dem Moment, wo du dich verloren fühlst, wenn du kannst, reden können. Ich konnte als Kind mit meiner Mutter sicherlich dann auch auf einer anderen Ebene, ja, dieses. So. Und meine Mutter hat sehr auch gelitten unter Situationen, die hat immer versucht, wieder sich vor mich oder vor uns als Brüder eben auch zu stellen. Aber ich war der Älteste, also ich musste immer für meine Brüder auch gerade stehen, für alles, was die an Quatsch gemacht haben. Und meine Mutter hat das, ich kriegte dann Magengeschwür und also sie war da, hat die ganze Zeit ziemlich drunter gelitten. Wobei man auch sagen muss, also dass mein Vater eigentlich mit dem Geborenwerden meiner Kinder, mit seinen Enkelkindern auf einmal weicher wurde. Viel weicher und auf einmal auch fröhlich wurde und ein Fröhlichkeitsgenie will ich nicht sagen, aber er war dann auch ein Mann, der zum in der zweiten Hälfte seines Lebens, mit dem man sich super unterhalten konnte und wenn man dann auch nicht die Themen, die er gar nicht gut fand, angesprochen hat. Also Atomkraft war ein völliger Atomkraftbefürworter und ich, das ist genau das Gegenteil. Mhm. Dann ging es, aber es ging dann auch in guten Reflexionen zusammen.
Ich hätte zu deinem ersten Vorschlag nochmal eine Frage, weil du sagst, einen kleinen Moment, ein Gefühl, ein Gedanke, der einen eins werden lässt mit dem Kosmos. Für viele Menschen mag das sehr abstrakt klingen. Also was sind so Gedanken oder Gefühle, die dir helfen, in diesen Zustand zu kommen? Oder hast du auch von anderen Menschen vielleicht erlebt? Also kannst du da ein, zwei Beispiele bringen, wie sowas gelingen kann?
Also noch heute, wenn ich mich ärgere oder wenn der Druck bei mir stark ist, gehe ich raus in die Natur. Ich gehe raus. Und ich höre wirklich dann auch Vögel singen, bewusst darauf konzentriert oder ich genieße den Geruch der Kiefern oder Pinien. Wenn es im Südländischen auch ist. Also dieses bewusst Ruhe finden durch eine Initiation, die du dir selbst schaffst, von der du weißt, das kann dir helfen. Bei anderen ist es vielleicht ein Stück Musik. Bei mir kommt die Ruhe auch dazu, dieses Neigen in Aufgeregtheit oder auch im Stress, was andere dann, mit denen ich zu mich dann manchmal eben auch käble in Auseinandersetzungen, dann gar nicht verstehen, sage ich möchte jetzt Ruhe haben. Ich kann nicht mehr weiterdenken, weil dieses Emotionale, was einen überfällt, egal in welcher Situation, dieses emotionale Gefühl oder auch das Ausgebranntsein-Gefühl, was er sein kann, weil man nicht mehr weiter kann, braucht irgendwas und bei mir braucht es Ruhe. Da möchte ich auch nicht angesprochen werden. Dann brauche ich Ruhe. Dann will ich, dann mache ich zu. Ärgert möglicherweise Dritte oder auch wie gesagt, ärgert auch. Aber für mich ist das ein Moment, was mir wahnsinnig hilft. Mhm. Und wenn dann diese Ruhe ich finde im Wald oder am Meer, umso besser.
Und das ist ja Übungssache. Letztendlich sagt dein Präfrontalkortex, wir sprechen gleich noch über ein paar Gehirnareale, was jetzt zu tun ist. Und viele Menschen werden ja weggetragen von ihren Emotionen. Aber man kann das üben, dass man eben, wenn man eine bestimmte Emotion empfindet, dann auf jene Routine zugreift, wie in deinem Fall jetzt einen Sinn zu aktivieren.
Ja, und wenn du so spontan unter maximal, das ist ja, dann hat ja auch was mit Stress, mit negativem Stress zu tun, mit unglaublicher Cortisolausschüttung und Adrenalinausschüttung. Wenn du dann eigentlich es schaffst, letztendlich wie auch immer dir Ruhe zu geben und da gibt es ein weiteres Momentum, was man machen kann. Man kann sich ja fokussieren auf die Ruhe. Man kann sich fokussieren, indem man ein kleines Bändchen um den Arm hat beispielsweise und da immer dran zippt, ja, und wegkommt. Der Kopf geht dann auf einmal weg. Oder man geht in die Bewegung. Also man geht wirklich und macht dann vielleicht auch maximal mal richtig einen Dauerlauf
oder ein Fahrrad haut rein im Fahrradfahr, beim Fahrradfahren, dann wird eigentlich dieser Frust, auch diese Wut, diese enorme Kraft, die du dir in dir spürst, weil du das ja weghaben willst, weil du den Angriff bewältigen willst. Wenn es ein anderer Mensch ist, früher waren es die Tiere, dass man dann in die Flucht ging oder angegriffen hat und sich verteidigt hat oder zugeschlagen hat oder gewürgt hat oder was auch immer, dass man das überwindet, indem man einfach bewusst oder unbewusst durch Mechanismen, die man in sich trägt, diese Möglichkeiten nutzt.
Und da kann man viel Unheil vermeiden. Steffi Stahl, ich weiß nicht, ob du sie kennst, ja, eine der bekanntesten deutschen Psychologinnen, war auch hier im Podcast. Und ihre Empfehlung war, sie sagte, es gibt immer so eine Skala von 0 bis 10 und man landet nicht sofort bei 10, was sie blutrünstig nannte, sondern es gibt Indikatoren, die schon bei einer 3, bei einer 4 sind. Und sie sagte, leg dir eine Strategie an, falls du diese 3, 4 auf der Skala fühlst. Und sie sagte zum Beispiel, trink einen halben Liter kaltes Wasser, schütt das in dich rein oder was auch immer. Du sagst jetzt ein Gummiband zippen, aber irgendwas machen, was einen in eine körperliche Bewegung, irgendeinen Sinn stärker aktiviert als dieses Stresssignal.
Ja, die Bewegung und das Wegkommen vom Kopf.
Mhm.
Also dieses, ne, was auf was anderes fokussieren, Parasympathikus anschmeißen, kaltes Wasser trinken, unter die kalte Dusche springen, in die kalte Nordsee rein, irgendwie sowas. Oder sich einen Eisbeutel aufs Herz legen, ein Tiefkühl, was weiß ich, Iglu-Paket aus der Tiefkühltruhe holen und sich abkühlen, ja.
Jetzt denken viele, ja, das ist aber kompliziert oder so, aber letztendlich, bevor man was tut, was man später bereut oder den Lieben irgendwas an den Kopf wirft, Vorwürfe oder irgendwas, dann dreht man sich um, geht zum Kühlfach und hält sich eben einen Eiswürfel ans Herz. Also ist doch sehr, sehr einfach eigentlich. Man muss es nur tun.
Am besten summend, singend. Also so dieses, auch dieses, das bringt dich ja sofort weg vom Kopf auf eine andere Ebene und die Vibration des Kehlkopfes und die Obertöne, die dann vielleicht auch entstehen, beruhigen wieder. So, also das sind ganz kleine Sachen, aber die wahnsinnig helfen, die wahnsinnig helfen. Also mir zumindest wahnsinnig helfen.
Du hattest gerade gesagt, egal wie lang das Leben letztendlich ist, ob wenige Jahre, viele Jahre, es ist im Vergleich zur Evolution immer nur ein Wimpernschlag. Und einer deiner zwei Brüder ist ja viel früher verstorben, als allen recht ist, 1998 an Leukämie verstorben. Und du sagtest, oder schreibst in deinem Buch, das ist der Schock deines Lebens damals gewesen. Und wir gehen jetzt nicht hier in jedes Detail rein, hast du an verschiedenen Stellen schon erläutert. Aber was mich interessieren würde, ist, wenn man erlebt, dass sein Bruder an Leukämie erkrankt, was macht das mit der eigenen Angst, unabhängig jetzt davon, von der Trauer bezüglich des Bruders? Ich meine, du bist Arzt, du kennst dich mit Genetik etc. aus. Hat das was mit dir selber gemacht, deinen Blick auf dein Risikoprofil verändert?
Nicht in Bezug auf Krebs.
Okay.
Gut, vielleicht liegt es daran, dass ich Arzt bin, vielleicht liegt es auch daran, dass ich eine Frauenkrebsstation geleitet habe lange, dass ich auch viele Frauen über den letzten Atemzug begleitet habe, auch wenn Oberarzt und Chefärzte das Zimmer wochenlang vorher vor dem Tode gemieden haben und ich war dabei und habe sie begleitet, konnte ich mich also sehr früh mit dem Tod und mit dem Krebs auseinandersetzen. Und auch bei meinem Bruder war es eigentlich mehr das Hilfestellen, als dass ich das auf mich selbst bezogen habe, sondern die Trauer, ihn zu verlieren nach 5 Monaten vom ersten Anruf, weil er am Telefon sagte, Didi, ich habe heute so Rückenschmerzen, kann das sein, dass ich einen Bandscheibenvorfall habe? Was muss ich machen? Aber ich habe seine Stimme gar nicht richtig erkannt, weil die so war so ein bisschen gepresst und ich dachte, ich wusste nicht, ist es Willi oder ist es Herbert? Und dann sage ich, ja, gehst du mal zum Kernspinnen. Er sagte, ich kann aber gar nicht, ich habe jetzt gleich eine Ausstellung. Er hatte viele Ausstellungen, also wirklich sehr auch wertvolle, bekannte Werke ausgestellt und bekannte Künstler ausgestellt und als Galerist und er sagt, ich muss aber trotzdem machen. Dann rief er am nächsten Tag an und sagte, ach du Scheiße. Ich habe eine massive Metastasierung in der Wirbelsäule.
Das heißt, der hatte nichts gespürt und auf einmal merkt er dieses Übermaß an Metastasen, die die Schmerzen gemacht haben, ist dann in einem wahnsinnigen Prozess der Chemotherapie, Strahlentherapie, Immuntherapie und so weiter hier reingegangen, ein bisschen so Stammzelltransplantation und hat er ist alles nichts genutzt und er ist dann eben innerhalb kürzester Zeit verstorben, auch in meinen Armen verstorben. Und das war eine unendliche Trauer, ein unendliches Gefühl der Leere in dem Moment, denn ein geliebter Mensch, er war, stand mir sehr nah, wir waren im Grunde gefühlt Zwillinge, weil wir sahen gleich sehr ähnlich aus, obwohl er 2 Jahre jünger war und sind auch häufig verwechselt worden, haben da auch Schabernack mitgetrieben. Hatte auch eine tolle Stimme, wir haben ja alle drei im Chor auch gesungen, er hat Bass, Herbert und ich im Tenor in der Schule und hat eine Hausband zusammen, haben Musik gemacht und so. Es war und eine tolles Leben als Kinder gemeinsam verbracht, ob jetzt musikalisch oder sportlich oder so. Aber diese Leere, dieses Nicht-mehr-Dasein, diese Frage, was ist denn eigentlich Existenz, was ist Sinn der Existenz? Und da habe ich gemerkt und habe doch was nicht Veröffentlichtes geschrieben, ist eben Lebenslust zu in diesem Moment, nicht Angst vorm Krebs ist entstanden, sondern Lebenslust. Das, was uns ja eigentlich ausmacht, wenn wir zur Welt kommen, dieses himmlische, ja, hier bin ich, jetzt geht's los und es ist nichts zu viel und das Leben ist schön. Also so kommen Kinder ja zur Welt. Wenn man sich zurückdenkt, sind wir so gekommen. Wir vergessen das nur über die Zeit und die Mächte von außen sind so groß, dass wir es auch vergessen sollen manchmal. Also so habe ich es auf jeden Fall in der Familie erlebt. Ja. Mhm. Warum habe ich den Krieg erlebt? Jetzt bist du jetzt aber auch so in dieser Härte weitermachen. Mhm. Und wir sind ja geschlagen worden. Wir sind für jede Sache, Kleinigkeit, auch heute würde man sagen, misshandelt worden. Und zwar durch die Bank in der Gesellschaft. Und das ist das, was ich da auch wieder gespürt habe, leben zu dürfen, ist ein Geschenk, lebenslustig zu sein, zu bleiben, auch in der tiefsten Trauer wieder Kraft schöpfen, nicht den anderen, das sage ich auch all meinen Patienten und so, du musst nicht als Angehöriger das übertragen, den Bandscheibenvorfall, den Herzinfarkt, den Krebs. Wir wissen auch aus der Epigenetik, dass wir selbst korrigieren können, selbst was in der Vorgängergeneration an Krebs, an Stressphänomenen, an Herzinfarkten oder so entstanden ist, musst du ja nicht bekommen. Oder mentale Probleme, Depressionen oder was auch immer. Nein, du bist selbstverantwortlich, denn 60 bis 80% dessen, was du tust, bist du selbst. Ist eigenverantwortlich. Mhm. Und weißt du, es hat eine Wissenschaftlerin, und die hat mir richtig die Augen geöffnet, das sieht man auch in meinem Buch Leben, geht ums Leben, ohne Angst. Die hat herausgefunden, New Yorker Wissenschaftlerin bei einer Holocaust-Patientin, dass sie ein Gen hat, das bestimmte Phänomene der Stressreaktion bei ihr ausgelöst hat. Und dieses spezielle Gen hat sie bei der Tochter wiedergefunden worden, die genau die gleiche Symptomatik hatte. Und wenn du das weißt, kannst du selbst in der nächsten oder übernächsten Generation dann Schalter wieder umlegen und es letztendlich durch Epigenetik regenerieren und heilen. Das ist doch so toll. Wir können immer wieder heilen.
Für Menschen, die in diesen Fachbegriffen nicht so drin sind, erklär nochmal kurz den Unterschied zwischen Genetik, was im Gencode verankert ist, und dann Epigenetik, was man durch Verhalten selber auch beeinflussen kann.
Ja, Epigenetik ist irgendwie wie die Posts, die man irgendwie aufs man ein Buch hat, da steht das Wesentliche drin. Mhm. Aber dann gibt es neue Gedanken und so, die machst du mit Post rein und wirst sie bei der nächsten Auflage korrigieren. Mhm. So. So ist das eigentlich.
Also das ist Update.
Updaten.
Okay.
Ja.
Okay. Jetzt gibt's ja Menschen, die nach so einem Schicksalsschlag wie einem frühen Tod von einem eigenen Kind, von einem Geschwisterteil oder so wirklich auch dauerhaft in depressiver Verstimmung, in einer Unmut bleiben. Und du hast es offensichtlich anders für dich gelöst. Was sind jetzt auch abstrahiert von dir als Person, aber so Fähigkeiten, die Menschen haben oder entwickeln, um eben aus solchen schweren Krisen wieder in die Lebenslust zu bekommen, die du gerade beschrieben hast?
Also ich glaube, da, wo es eben lang andauernd ist, wo es pathologisch wird, wo du selbst nicht mehr mit Freunden rauskommst, mit Hilfe von Freunden, Ehepartner, Ehepartnerin und geliebten Menschen, da ist es wesentlich, professionelle Hilfe zu haben. Das wird ganz häufig unterschätzt. Es gibt eine Studie in Dresden, die hat bei depressiven Jugendlichen rausgefunden, das ist eine ganz relativ aktuelle Studie, die, wo 23% eigentlich nur eine therapeutische Hilfe angenommen haben. Die anderen übrig gebliebenen 67%, die haben dann gesagt, 77% haben dann gesagt, brauchen wir nicht, schaffen wir, haben es aber nicht geschafft. Das ist doch, also, ne, das ist das. Und also professionelle Hilfe ist das Erste. Das Zweite ist, da wo es nicht, wo es traumatische Episoden sind, also Traumata nach Krieg, nach Vergewaltigung, nach Diebstahl, nach Mord, nach was auch immer, ja, brauchst du richtig Traumatechniken. Da brauchst du wirklich mit Visualisierung, mit neuen Entspannungsmethoden, mit medikamentöser Unterstützung, mit vielen Dingen, die eben Psychologen, die ja viel zu wenig gesehen werden im gesamtmedizinischen Feld. Es geht immer um den Körper und ich rede ja immer vom Körpergeist, weil nicht zu trennen ist, der Geist vom Körper. Also der Körpergeist braucht die professionelle Hilfe eben nicht in den meisten Fällen in solchen Situationen von einem körperorientierten Kollegen oder Kollegin, sondern er braucht sie von Psychologin oder Psychologen. Und das muss in die Gesellschaft rein.
Und darf ich kurz unterbrechen, Dietrich, das ist deshalb bemerkenswert, weil du ja in der Fraktion eigentlich der körperorientierten Kollegen bist. Also wenn du jetzt Psychologe wärst, wird jeder sagen, okay, jeder Hammer sieht überall nur Nägel, aber dass du es eben von der vermeintlich anderen Fraktion so siehst, finde ich beachtlich, dass du eben diese enge Verknüpfung deutlicher siehst als vielleicht manch anderer Kollege.
Ja, du kommst gar nicht drum herum. Und weißt du, Leben ohne Angst ist ja entstanden. Du machst ja eigentlich Hauptsache Bilder. Man weiß ja normalerweise, Radiologe redet ja nicht viel, sondern er sieht viel. Mhm. Und redet am besten mit dem Computer, nicht mit den Menschen. Sorry für die Radiologen, die es anders machen, aber es ist einfach so. Und das finde ich ein Dilemma. Weil
und der Orthopäde soll dann reden.
Der Orthopäde soll reden und der will aber auch nur behandeln und sieht auch die psychologische Seite gar nicht vom Rückenschmerzen. Mhm. Und das ist es eigentlich, weswegen ich zu dem Buch gekommen bin.
Ja, kommen wir jetzt mal, ich darf es kurz einleiten. Also du bist der Rückenpapst Deutschlands, wenn nicht auch überregional. Und als ich gesehen habe, dass du Leben ohne Angst geschrieben hast, fand ich erstmal beachtlich, warum ein Rückenspezialist jetzt auf einmal sich in so psychologische Themen vorwagt. Aber deine Beobachtung war ja, dass viele Menschen, die zu dir kommen, die schon Dutzende von Ärzten besucht haben, keine Lösung gefunden haben. Und dass du eben vielfach erkannt hast, dass es eben im Geist des Körpergeistes auch verortet ist, wo Rückenschmerzen herkommen. Habe ich das so grob richtig wiedergegeben?
Ja, ich habe auf einmal begriffen, 80% der Rückenschmerzen ist Körper, ist Psyche. Mhm. Körperliche Verspannung hat was mit massivem negativen Stress zu tun. Das hat was mit den Lebensumständen zu tun. Das hat was mit Mobbing zu tun. Das hat was mit Angst zu tun. Es hat was mit Überfürsorge zu tun, dass vor allen Dingen Frauen dann ihre Männer im Alter pflegen und selbst unter der Last zusammenbrechen, mental und dann auch körperlich. Und für mich war immer klar, und deswegen habe ich von Anfang an in meinem Institut Psychologen dabei gehabt. Mich haben alle Kollegen, auch die, als ich den Lehrstuhl für Radiologie und Mikrotherapie innehatte und auf den berufen wurde. Ich habe ja fast 20 Jahre meinen eigenen Lehrstuhl gehabt an der Universität Wittenherdecke, den ich selbst finanziert habe. Ich war nicht angestellt, ich musste das alles finanzieren. 120 Menschen selbst finanzieren jedes Jahr und die Geräte, wow, und so. Da habe ich aber festgestellt, du brauchst den Psychologen und habe ihn angestellt. Bitte sonst nicht gemacht, aber ich habe ihn angestellt und gesagt, meine Patienten brauchen dich. Mhm. Ja, und ich kann hinweisen, dass es vielleicht
mit einer psychischen Beschwernis zu tun hat, aber ich bin nicht derjenige, der es lösen kann. Und da sage ich auch ganz klar, es gibt dazu Menschen, die haben das gelernt, die können das und die sollen das dann auch bitte tun und wollen es ja auch tun. Die werden nur nicht gebeten, ganz häufig. Die werden ja in die Ecke gedrängt. Ja, wir haben ja auch in meiner Ausbildung Psychologie im Studium nicht bekommen. Mhm. Heilpflanzen nicht bekommen. Ernährung nicht bekommen. Da haben wir gar keine Ahnung von. Aber wir tun so, als wenn wir es können. Und das ist das Dilemma.
Ich möchte einen Einschub hier machen, wenn ich darf. Und ich würde auch sagen, dass auch viele Patienten einen Radiologen kritisieren würden, wenn die Ansage wäre, gehen Sie bitte zum Psychologen mit Ihrem Leiden. Also nicht nur die Radiologen finden das komisch, sondern man erwartet ja, dass man eine Massage kriegt, Pillen kriegt, chiropraktische Therapie. Aber zu sagen, es könnte in zwischen deinen Ohren sein, würden viele als befremdlich empfinden. Deshalb ist es an allen Seiten nicht ohne und deshalb auch Teil deiner Aufklärungsarbeit, um eben diese enge Verknüpfung darzustellen.
Deshalb, ich bin dir dankbar dafür, dass du das sagst. Das gilt ja auch für das Angebot einer Therapie. Ja, operieren Sie mich doch. Das ist interessant, ne? Beim Rückenschmerz. Frauen machen Vorsorge, gehen zum Yoga. Ja, wenn sie merken, Mensch, das funktioniert jetzt nicht mehr so ganz mit meinen Gelenken und meiner Wirbelsäule. Die Frauen machen sich Gedanken dazu, was können sie noch ernährungsmäßig machen. Gerade in diesen Zeiten wird das ganz deutlich. Männer beißen die Zähne zusammen und kommen dann und sagen, das ist alles Schitte, was du mir anbietest, operier mich, ich will morgen wieder gesund sein. Und merken gar nicht, dass das ja ein Prozess ist. Und nach der Operation kann es ja noch viel schlimmer sein. Können Komplikationen entstehen und so weiter. Das gilt eben eigentlich, wenn man das überträgt, für vieles in der Medizin, ne, so, dass man eben auch als Patient ja eigentlich selbst der kleine Medikus ist, die kleine Medika, die er weiß, der kleine Arzt, wo es drückt und was mir eigentlich, wenn man genau hinhören würde, was eigentlich einem selbst helfen würde. Mhm. Nur, man geht zum Experten. Übrigens, ich habe gesagt, 60% ist Eigenverantwortung. 10% macht nur der Arzt. 10%, gibt wunderbare Studien dazu. 10% ist ärztliche Leistung, das Rest steckt bei mir. An Möglichkeiten, an mir selbst. Und dann habe ich noch die Genetik, die bestimmte Dinge in die Ausprägung bringt. Die kannst du aber auch wieder selbst angehen. Das sind so um die 20%, 30%. Ja.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen tiefer in das Buch reingehen, es hat ja, ich fand es interessant, ich habe das Buch, den Titel gelesen, Leben ohne Angst. Für mich war Angst das große Wort in dem Titel, für dich ist es eher Leben. Ohne Angst, so also im Nachgang sozusagen. Welche Angst hat dich denn persönlich in deinem ganzen Leben am längsten begleitet?
Eigentlich das, was jetzt gerade passiert, nämlich Angst vor einem Krieg. Weil ich erlebt habe, wie Menschen sich verändern unter dem Krieg. Ich habe es ja im eigenen Leib erlebt. Und der eigenen Seele. Aber beides. Und habe gemerkt, lange Zeit, wo auch immer über Krieg wieder geredet wurde. Ich meine, wissen vielleicht die wenigsten, dass diese Generation, mit der ich groß geworden bin, mit meinen Eltern, die ja immer noch bis 58, 60 immer noch und danach immer wieder drüber nochmal geredet, wieder in den Krieg zu ziehen, haben auch uns so erzogen. Mhm. Also ich habe Unterlagen beim Aufräumen nach dem Tod meiner Eltern beim Aufräumen gefunden, dass mein Vater sich wieder gemeldet hat beim Kreiswehrersatzamt und wollte wieder in den Krieg ziehen. Und wir wunderten uns immer, dass sie abends in der vorgehaltenen Hand über Kriege und über die Russen und über wen auch immer geschimpft haben. Und dann, wenn wir reinkamen, immer, ja, es ging nicht weg. Aber wir wurden im Grunde auch mit dieser Haltung eben auch erzogen. Ich glaube auch, dass diese Haltung heute immer noch da ist. Und für mich ist Krieg das Schlimmste, was passieren kann. Weil die Menschen, wir verändern uns alle, ob wir jetzt mitten im Krieg sind oder ob wir sie nur beobachten. Wir erleben das ja. Es drückt uns. Es macht Angst. Es macht uns wahnsinnig. Und wenn wir dann noch die Bilder sehen und die ganzen Berichte dazu, dann finden wir schwierig wieder zu uns zurück. Und deswegen ist es für mich so wesentlich, trotzdem,
Das haben ja auch wieder die Kriege gezeigt. Das haben eben diese jahrzehntelange Freiheit gezeigt, dass die gar nicht sein müssen. Und dass wir ganz anders leben und aufwachsen können. Und diese Sehnsucht, das beizubehalten, diese Sehnsucht, die Veränderung in der Zukunft wieder dahin zu bringen, auch in der Medizin, die eine menschenwürdige, ein Leben auf Augenhöhe mit jedem, eine Liebe zu allen Menschen, ein Respekt und ein würdiges Begegnen mit jedem Menschen, egal wo er herkommt aus der Welt, zu leben, das ist so meins. Mhm. Und deswegen habe ich Leben, deswegen heißt das Buch Leben. Und wir haben ja eine ganze Zeit da vorhin drüber geredet. Im Grunde ist das das. Ja, und auf der anderen Seite steht ohne Angst, ja. Jetzt könnte man sagen, ich habe 4-mal in meinem Leben Demenz erlebt. Man kann ja sagen, chronische Angst, wenn die nicht bearbeitet wird, kann auch zu Demenz führen.
Okay.
Muss nicht, kann aber. Wir wissen es ja nicht. Wir wissen nicht, wir wissen aber, Stress spielt eine Rolle. Und wie ich heute gerade oder vor kurzem, ich weiß nicht, lesen konnte, aber heute noch mal drüber gestolpert bin für mich. Es gibt ja Medikamente, die sollen ja den Cortisolspiegel im Hippocampus reduzieren, weil dort eben die demenzielle Entwicklung entsteht. Und Cortisol ist ja ein Stresshormon. Und das hat bei mir Klick gemacht. Da habe ich gesagt, ja, wenn das so ist, wenn das jetzt die amerikanischen Forscher herausgefunden haben, dass da jetzt das nächste Demenzmedikament wirken soll und deswegen produziert wird, dann wissen wir doch, haben wir doch jetzt die Brücke zu Angst, zu Stress, zu chronischen Überlastungssyndromen, zum Burnout, zu Depressionen und was auch immer. Und dann noch zusätzlich Ernährung und fehlende Bewegung und so die ganzen Dinge, die wir ja diskutieren weltweit, welche dazu führen könnten, dass man eben seine Persönlichkeit verliert. Mhm. Hat mich dazu bewogen zu sagen, ich muss diesen Dingen inhaltlich noch mehr auf den Grund gehen, um zu helfen, dass Medizin sich auch unter diesem Aspekt verändert. Denn die Pille allein wird es ja nicht machen, sondern es hat ja das wieder mit Psycho- und sozialer Medizin, mit Miteinander leben zu tun, mit ganz vielen anderen Dingen, die sich verändern müssen. Mhm. Ja, und deswegen bin ich auch froh, hier zu sein. Deswegen gehe ich auch immer wieder gerne ans Mikrofon mit.
Ja, sehr, sehr gerne und sehr inspirierend. Über Demenz werden wir gleich noch ein bisschen detaillierter sprechen, aber ich möchte gerne auch den Untertitel dieses Buchs nochmal erwähnen, wie wir in schwierigen Zeiten innere Stärke und Zuversicht finden. Und ich glaube, viele Menschen würden jetzt gerade unterschreiben, dass die Zeiten schwierig sind. Man hört nur schlechte Nachrichten, die wirtschaftlichen Aussichten sind schwierig, die politische Lage sowohl in Deutschland als auch weltweit ist für viele Menschen unsicher, der technologische Fortschritt beängstigt Menschen. Also viele Gründe, warum Menschen in einer chronischen Stress- und Angstsituation verharren. Würdest du uns bitte mal in der gebotenen Kürze so die Eckpfeiler von den physiologischen Komponenten von Angst mitgeben? Weil ich glaube, wenn man Mechanismen besser versteht, kann man auch leichter in die Gegenstrategien gehen. Du hast gerade schon den Hippocampus erwähnt, aber welche Gehirnregionen, welche Botenstoffe, welche Hormone sollte man zumindest in Ansätzen verstehen, um seine eigene Angst besser kontrollieren zu können?
Also für mich steht eindeutig, stehen die Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol im Vordergrund, weil ich glaube, dass unser Leben maximal durch negativen Stress geprägt sind. Das hat aber nichts mit dem emotionalen Stress allein zu tun. Das hat was damit zu tun, mit Umweltfaktoren, die ständig auf uns einwirken. Also die ständige Berieselung mit Musik, dieses ständige mediale, angstmachende, wenn ich wieder schon wieder was lese, das hat was mit Bildern zu tun, das hat was mit Gerüchen zu tun, mit übermäßigen parfümierten Substanzen, das hat was mit chemischen Dingen zu tun, das hat was damit zu tun, dass wir eben mit Tausenden von Chemikalien jeden Tag bedonnert werden vom Hygiene,
Armen behandeln, von Nahrungsmitteln bis hin zu Toilettenreiniger und Spülmitteln und so weiter. Es hat was mit Duftstoffen zu tun, es hat was mit Deos zu tun, es hat überall das Chemie. Und dann kommt die Radioaktivität dazu, das ist auch ein Stress, den spüren wir gar nicht, aber es ist Stress für den Körper, weil natürlich Uran, Plutonium, Alpha, Beta, Gamma-Strahler überall sind. Und spätestens nach Tschernobyl und Fukushima haben wir eben sie überall in der Welt und sie konzentrieren sich dadurch, dass sie weiter strahlen oder das Wasser von Fukushima in die Weltmeere reingekippt wird, in den Tieren, in den Fischen, in den Muscheln. Die kriegen es wieder über die Nahrungskette zurück und die strahlen in unseren Körper. Und wir wissen, dass nur so ein Bruchteil von Plutonium, was nur ein Bruchteil von Millimeter weit strahlt, den Lungenkrebs erzeugt. Darf der Körper reagiert an der Stelle.
Ja. Darf ich da kurz reinfragen? Ja. Weil wenn man jetzt da zuhören wird, wird man denken, oh, das ist so ein Verschwörungstheoretiker oder so. Nö. Aber ich meine, du bist Radiologe, du bist vom Fach. Also gib uns doch nochmal ein paar mehr Einblicke. Weil für mich ist jetzt, ich sag's mal ganz platt, Tschernobyl ist lange her. Was macht das noch? Aber diese Dinge haben ja eine sehr lange Halbwertszeit, diese Moleküle.
Millionen zum Teil. Millionen lang strahlen die. Also ich bin kein Verschwörungstheoretiker, sondern ich bin Radiologe und sage, da ist eine Gefahr, eine unsichtbare Gefahr. Also müssen wir mit unseren Möglichkeiten dagegen vorgehen. Also weiter detektieren. Ja, ich, als Tschernobyl war, bin ich über ein Messgerät rumgelaufen, ja, und habe herausgefunden, welche Nahrungsmittel stark verstrahlt waren. Ich habe viele Vorträge damals mit Kindern und bei Kindergärtnern gemacht. Habe gesagt, müsst ihr aufpassen, ja, müssen wir irgendwie gucken, dass wir regional uns dann ernähren und haben die auch untersucht. Immer wieder gesagt, also wir müssen gucken, dass wir Tschernobyl, und das ist ja eine jahrtausendalte Herausforderung, abbetonieren. Wir müssen es einfach tun. Wir müssen neue Techniken entwickeln. Und die Jugend, da bin ich so froh, dass die Jugend jetzt auch in die Forschung reingeht und sagt, wie können wir strahlende Vorgänge reduzieren, indem wir sie schneller ins Abstrahlen bringen und so. Also dass man in so einer sogenannten Transmutation doch viel früher wieder die Strahlung beruhigt hat und so. Also da gibt es so viele technisch tolle Möglichkeiten, die gedacht werden, aber die in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt sind, und wir werden immer wieder abgelenkt von solchen Dingen. Erst Tschernobyl, dann kam Fukushima, aber Japaner gehen da, glaube ich, gut und schlecht mit um. Aber wir müssen es nur wissen, damit wir als Weltgemeinschaft immer mitdenken. Darum geht es mir eigentlich. Und mich hat das nie so, mich bedroht es und bedroht es auch nicht, weil ich immer sage, wir haben auch uns selbst, die wieder neue Wege finden können.
Wenn wir zurück zum Adrenalin, Cortisol kommen, da kamen wir her, also diese Stressbelastung durch verschiedene Umwelteinflüsse kreiert. Was muss man noch verstehen im Körper, um die Angst in ihrer Entstehung und im Management, wo wir gleich dann drauf kommen, verstehen zu können?
Also ich glaube, dass das, und da kommen wir wieder auch zu der Kette Adrenalin und Wirkung auf andere Systeme und in der Kette von Hormonen, die dann entstehen, ist eben Herzrasen, Rhythmusstörungen, all dies wird ja auch beispielsweise durch ein Übermaß an Adrenalin bewirkt oder durch die Inkongruenz zwischen Sympathikus, Parasympathikus. Ich glaube, dass das vegetative Nervensystem aus meiner Sicht wesentlich ist in Phänomenen, die wir sowohl psychisch als auch körperlich erleben. Ja, ein zu viel wie eine Sympathikus-Stimulation macht, bringt eben das Herz zum Rasen, bringt die Glucose zur Ausschüttung. Die Glucose wird wieder gebraucht, der Zucker, damit die Muskeln aktiviert werden. Wir brauchen die Glucose, um klar zu denken. Ja, deswegen sicherlich ein Mechanismus, wo man dann zwischendurch mal lieber zur Sadeschnitte greift oder zur Schokolade, um sein Gehirn auch in schweren Zeiten wieder in Anführungsstrichen was Gutes zu tun. Mhm. Weil Zucker fröhlich macht. Mhm. Auf der anderen Seite belastet er wahnsinnig natürlich auch die Bauchspeicheldrüse, weil die getriggert wird, das ist Insulin.
ausgeschüttet werden muss. Das Insulin hilft eben, dass die Glukose, der Zucker, ins Gehirn geht. Und wir wissen, unser Gehirn selbst braucht 30% Zucker. Mhm. 30, um zu denken. Mhm. Und jetzt, ich bin Schirmherr des Deutschen Verbandes für Bauchspeicheldrüsen, krebsoperierte Menschen. Also der Killerkrebs Nummer 1, man sieht ihn nicht, man fühlt ihn nicht, man kriegt ihn auf einmal leider und wir wissen alle noch nicht, warum es so auch zunimmt. Aber eins wissen wir und das ist so, würde ich auch gerne mitgeben, wir wissen eins, dass Glucose im Blut und eine vermehrte Insulinkonzentration im Blut zu Bauchspeicheldrüsenkrebs führt. So, das heißt, wir müssen gucken, wie kriegen wir den Zucker weg? Durch viel Sport auf der einen Seite und durch Zuckerersatzstoffe, Erythrit beispielsweise, auch Stevia, aber Stevia ist unglaublich geschmacklich schwierig zu steuern. Gibt aber neue Formen von Zucker, die gerade aufkommen, wie Galaktose, Tagatose, die nicht die Insulin, nicht die Bauchspeicheldrüse belasten, sondern direkt ins Gehirn gehen. Wir brauchen diesen Zucker zum Denken und zum Fühlen. Und dann kommen die anderen Mechanismen, die auch für Veränderungen, auch psychische Veränderungen führen. Das sind dann eben vaskuläre, also Durchblutungsveränderungen, entweder eben durch das Weit- oder Engstellen der Gefäße, durch Sympathikus-Aktivität beispielsweise und fehlende Steuerung des vegetativen Nervensystems. Aber eben auch durch hohe Zuckeranteile. Weil dann gibt es die Atherosklerose. Die Atherosklerose macht nicht nur die Herzkranzgefäße und die Gefäße in den Beinen und oder Füßen eng oder im Auge, sodass man als Diabetiker auch erblinden kann oder seine Beine verliert, sondern sie macht eben auch Gefäßverengungen in den Hals- und Kopfgefäßen und dann kann daraus auch eine Demenz entstehen.
Okay. Ich finde das immer wieder spannend, Menschen wie dir zuzuhören, diese Verknüpfung zwischen Alltagsthemen und dann den großen Killern, wie du es vorhin genannt hast, Krebs, Demenz etc. Und das wird ja immer klarer in der Wissenschaft, dass es nicht nur genetisches Pech ist, sondern dass ganz viele Lifestyle-Entscheidungen über Jahre und Jahrzehnte eben dahin führen. Und da würde ich gleich gerne noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Was mir in deinem Buch so wunderschön gefällt, ist, dass du erstmal die Angst auch noch ein bisschen ausführlicher als jetzt erstmal als evolutionsbiologische Funktion darstellst. Nichts anderes ist es ja. Ich würde aber sagen, das Image in unserer Gesellschaft der Angst ist doch deutlich negativ belegt, vor allem bei Männern. Also wenn man jetzt mal Stereotypen besetzt, dann würde man sagen, echte Männer haben keine Angst, sind nicht ängstlich, sie sind mutig, sie gehen voran etc. Wie würdest du da als Mediziner drauf gucken, wie wir ein realistischeres Bild auf das Phänomen Angst geben sollten? Auch um mit uns persönlich ein bisschen gütiger zu sein, weil wir alle haben es ja in uns. Manche nehmen das eher an, andere weniger.
Denken wir doch mal an die Schule zurück. Da kommt die Arbeit, die Mathearbeit. Du kriegst eine Krise. Du sagst ja, schaffst du nie. Und sackst in dir zusammen. Die Schultern gehen nach unten. Du suchst nach Vermeidungsstrukturen, denn Herz schlägt wie wild, du willst einfach liegen bleiben, du willst nicht zur Schule gehen, du willst dich auch nicht mit dem Stoff befassen und das ist der negative Stress, der da auf dir lastet und du haust dir eine Sahnetorte nach der anderen rein, eine Schoki und Kakao und was auch immer, obendrauf, damit du fröhlich wirst im Kopf. Der positive Stress ist aber, und das ist das, weswegen wir brauchen den vom 100-Meter-Lauf, genauso wie vor irgendwelchen beruflichen Aufgaben. Oder wenn ich krank bin, psychisch oder körperlich und am Boden liege, dann brauchen wir genau diesen Impuls, um ihn zu überwinden. Diesen negativen Impuls, um ihn zu überwinden. Dann kommt der positive Stress. Denn in dem Moment, wo ich die Mathearbeit geschafft habe und noch eine gute Note nach Hause bringe oder den 100-Meter-Lauf auf einmal geschafft habe oder bin sogar Sieger geworden, dann richten wir uns auf, Schultern gehen zurück, das Lächeln kommt und Power und Kraft. Und das vergessen wir. Das vergessen wir dermaßen im Alltag. Deswegen, dieser gute Stress ist wichtig und dann wieder die Beruhigung, nicht? Die im Alltag wieder auf einen ausgeglichenen Pegel zu kommen. Und weißt du, ich habe das gelernt, glaube ich, in meiner Beschäftigung mit chinesischer Medizin. Ich habe ja gesagt, ich habe vor dem Studium nicht zu Ende, aber ich habe Chinesisch studiert, weil mich das unglaublich interessiert hat. Taoismus, Konfuzianismus und so, das hat mich früher schon in der Schulzeit, als ich Chefredakteur der Schülerzeitung bei uns am Gymnasium war, mit 15 oder 16 schon mich auseinandergesetzt damit. Und dieses Yin- und Yang-Modell ist eigentlich, und das finde ich so phänomenal bei dieser alten Kultur, die alten Chinesen machen rausgefunden, dieses kalt, warm, Mann, Frau, dieses im Körper Krankheit, gesund, dass immer ein bisschen Krankheit im Gesunden liegt, dass immer ein bisschen Mann in der Frau ist und mal mehr, mal weniger, dass die im Tag auch gleichzeitig schon der Abend stattfindet, dass mit der Geburt auch gleichzeitig schon der Tod gelegt ist. Und das wächst, dass diese Monade, die wir alle vor Augen haben, diese schwarz-weiße Monade mit den beiden elliptischen oder ja birnenförmigen Elementen, die da drin noch den Punkt schwarz oder weiß genau umgekehrt haben. Mhm. Dieses, es ist immer das andere das eine im anderen enthalten. Das wird so deutlich. Und es wird auch gerade bei dem Sympathikus und Parasympathikus so gut. Und wir haben dann auch gelernt, und das habe ich schon Anfang der 70er Jahre, als ich studierte, habe ich ja schon mich mit Akupunktur beschäftigt Freunde und Kollegen und Kolleginnen habe ich behandelt, damals schon so heimlich Akupunktur gesetzt und war fasziniert. Aber die Chinesen sagen eigentlich, von denen habe ich gelernt, dass immer so ein bisschen, dass jeder Mensch, jedes Symptom, jeder Ausdruck von uns immer unterschiedliche Stärke gerade hat und rauszufinden, wie kriege ich eigentlich beides in die Harmonie? So. Das ist eigentlich das, was notwendig ist zu verstehen, wenn man therapeutisch, aber auch letztendlich philosophisch sich das Leben anguckt. Mhm. Und möglicherweise macht dieser Moment der Harmonie, des Ausgeglichenseins dann auch, wenn er mal erreicht ist, was irgendwann auf körperlich, auf zellulärer, auf mentaler Ebene entsteht, macht dann die Struktur glücklich.
Ich höre
also das sagen die Chinesen auf jeden Fall, und das habe ich gelernt und das habe ich so, trage ich so in
verinnerlicht,
mir.
Verinnerlicht, ja. Das ist ein schönes Bild. Ich erlebe oft, dass gerade Menschen, die ihren Beruf lieben, die sehr leidenschaftlich dabei sind, immer davon reden, ich brauche keine Erholung, weil ich habe nur guten Stress. Ich mache das gerne, ich habe keinen externen Druck, ich bin intrinsisch motiviert. Deshalb macht es mir gar nichts aus, 16 Stunden, 18 Stunden mit hohem Stress, weil es eben nur der gute Stress ist, von dem du gerade sprichst. Was sagst du diesen Menschen?
Mach mal Pause. Ja, weil das ist ja natürlich ein Überschießen. Das ist ein Überschießen, das ja zu völliger Ausgebranntheit führen kann. So, dass du danach überhaupt keine Lust mehr hast. Da hast dich dermaßen ausgepowert, dass du nicht mehr kannst. Ende Gelände. Dann ist ja sind die ganzen Gegenmechanismen, also der ganze, sage ich jetzt in diesem Fall mal, dieses ganze, es fehlt dann die Kältedusche, es fehlt runter, Ruhe finden, komm in die harmonische Situation wieder. Und schlafe richtig, regeneriere, bring deinen Körper wieder in eine Ausgewogenheit, damit auch deine Sinne. Und du kannst ja auf beiden Ebenen arbeiten. Du kannst hier meditativ arbeiten, durch Entspannung, was auch immer, durch Musik und Lesen. Und körperlicher genauso durch nicht, entweder wenn du zu wenig tust durch mehr Sport oder wenn du zu viel machst, auch da wieder runterzukommen.
Aber das halte ich für einen ganz großen und weit verbreiteten Mythos in sogenannten High-Performer-Kreisen, gerade in Unternehmern, dass das, was man gerne macht, eben keine Energie verbraucht, sondern nur Energie gibt. Aber das ist ja auf zellulärer Ebene und auf mentaler Ebene einfach nicht richtig. Deshalb, auch wenn es vielleicht schwerer fällt, mal eine Pause zu machen, weil man es so gerne macht und es am liebsten 18 Stunden am Tag tun würde, wenn man es nachhaltig und langfristig betreibt, möchte, dann sind zwischendurch Pausen, wie du gerade erläutert hast, durchaus angebracht.
Ja, und denk mal an Langlebigkeit, also so langsam altern, natürlich altern. Mhm. Ja, also darum geht es ja letztendlich. Also ne, mit deinen eigenen Ressourcen so umgehen, auch mit dem, was dir gut tut, so umgehen, dass du möglichst kontinuierlich älter wirst,
um dann auch noch im hohen Alter mit klarem Verstand und wenig gebrechlich dein Leben führen kannst. Mhm. Und das heißt doch, möglichst lange dieses kurze Geschenk Leben, möglichst lange zu leben, so es uns gegönnt wird. Das entscheiden wir ja letztendlich dann nicht selbst, aber vieles können wir dafür tun.
Mhm. Ein wichtiges Plädoyer in deiner Philosophie ist ja, diese Zuversicht zu behalten, das positive Denken. Und es gibt ja gerade in den sozialen Medien auch so dieses alles nur Schönreden, diesen toxischen Positivismus oder die toxische Positivität, die ja nachweislich auch schädlich für die Seele ist. Wo würdest du da die Grenze sehen zwischen alles nur Schönreden, was nicht gemeint ist von dir, aber trotzdem diesen positiven Blick, diese Zuversicht auch in schwierigen Zeiten zu kultivieren und zu leben?
Einfach der Blick in die Kinderaugen. Es ist so für so meins, ja, wo ich sage, auch die. Ich war in der ganzen Welt weitgehend, in vielen Ländern der Welt und habe in unter ärmsten Verhältnissen Kinder Augen leuchten sehen, die nichts hatten, die auch nicht richtig zu essen hatten und die trotzdem noch mit dem Stöckchen rumgespielt haben und gelacht und sich geneckt haben und so. Dieses, ja, wir leben in extrem schweren Zeiten. Schwerer denn je in der Zeit, in der wir jetzt in den letzten Jahrzehnten gelebt haben. Ja. Und trotzdem hat es zwei Seiten. Du musst mit klarem Verstand gegen schwierige Dinge vorgehen, jeder auf seiner Ebene. Lösungen schaffen für sich selbst, für das, was um dich herum ist, auch im Sozialen, auf dem Arbeitsplatz, in der Familie, wo auch immer. Das erfordert aber auch zwischendurch ein klares Halt, Stopp. Ja, und nicht wird schon was, sondern es hat. Man muss da auch eine klare, verstandesmäßig mit Vernunft sich engagieren, ohne ins Detail hineinzugehen. Aber es geht auf der anderen Seite dann darum, immer die Zuversicht nicht zu verlieren. Ja, also wenn ich sage, jeder Moment, auch wenn ich hier rausgehe, könnte ich ja gleich vom Auto überfahren werden. Wenn ich hier rausgehe, beginnt ja wieder mein Leben neu. Also es kommt eine neue Aktivität auf mich zu, ein neues Erleben, eine neue Gesamtsituation. Also geht es wieder von vorne los. Also muss ich mich dem ja gleich wieder stellen. Also gleich ist jetzt. Mhm. Immer wieder. Mhm. Und das finde ich so spannend am Leben, aber auch das ist das Herausfordernde. Ja, wenn ich jetzt völlig platt bin und kaputt bin, diesen Schwung zu kriegen, ich mach weiter. Oder mein Bruder sagte mir kurz vor seinem Tod, sagte Didi, ich weiß gar nicht, ich habe so toll gelebt, 44 Jahre lang. Ich habe so toll gelebt. Eigentlich habe ich mein Leben gelebt. Und wenn ich weiterlebe, dann könnte es ja vielleicht ganz schwer werden für mich. Und dann habe ich ihm gesagt, jeder sieht das natürlich anders und das ist so dein Gefühl gerade. Meins wäre jetzt das zu sagen, ja, dann versuche ich das doch. Auch wenn es ganz schwer ist. Auch wenn es ganz schwer ist, wie ich mir das ja auch vorstellte, ich sitze auf einmal im Rollstuhl und muss dann immer von unten hochgucken. Die Menschen gucken auf mich runter. Das ist so ein ganz erniedrigendes Gefühl. Boah, schrecklich. Und kannst dich aber nicht mehr bewegen, kannst nichts mehr machen, kannst nicht aufs Klo gehen, musst dir den Popo abputzen lassen und so. Ganz schlimm. Und trotzdem, ich habe ja Rollstuhlfahrer auch betreut. Ich habe für Kinder in meiner Stiftung Rollstühle angeschafft, wo die ins Stehen gebracht worden sind, dass man auf Augenhöhe kam. Mhm. Ja, dass man eben nicht hochgucken musste und runtergucken musste und die auf einmal Sport mitmachen konnten mit solchen Stühlen. Das ist, habe ich vor 20 Jahren intensivst für mich an der Stelle engagiert. Also dieses Momentum, ja, vieles ist schwer. Auch den Krieg zu beenden ist maximal schwer. Es ist maximal, aber Kriege sind in der Vergangenheit auch immer wieder beendet worden. Mhm. Und zum Überwinden einer Krise muss man reden. Man muss reden. Und das habe ich auch von Anfang an gesagt. Da habe ich gesagt, ja, so Zelensky, wenn Herr Zelensky und Herr Putin und Herr Biden bei mir im Wartezimmer gesessen hätten, hätte ich die alle reingeholt. Und hätte so lange moderiert, bis sie sich die Hand gegeben haben und gesagt, wir machen jetzt Schluss mit dem Krieg und schaffen Frieden. So lange, bis der weiße Rauch bei der Papstwahl rauskommt, als Symbol. Wir müssen reden. Es ist so schwer. Und es ist auch, wo ist der Anfang, wo ist das Ende? Das ist immer so schwer zu finden.
Ein Grund, warum Menschen auch weniger reden heutzutage, ist das Handy, was viele, viele Vorteile hat. Viele hören unser Gespräch gerade über ein Handy. Aber es führt natürlich auch dazu, dass viele Menschen eben diese Pausen, von denen wir gerade gesprochen haben, nicht mehr bekommen. Es sind unendlich viel mehr Informationen, die das Nervensystem jeden Tag belasten. Und ich kenne viele Menschen, die eigentlich wissen, dass es nicht richtig ist, so viel am Handy zu sein und es trotzdem tun. Sich vornehmen, ab morgen mache ich es anders. Es ist ja eine Sucht mittlerweile. Man versteht die Dopamin-Zusammenhänge, die ähnlich wie beim Rauchen oder bei Alkohol oder bei Kokain oder bei Spielsucht wirken. Aber könntest du als Mediziner den Menschen noch mal ein bisschen die massiven Nachteile für unser Nervensystem und damit für unsere Zufriedenheit erläutern, was passiert, wenn wir in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren und Jahrzehnten stundenlang dieses sogenannte Doomscrolling betreiben, uns also durch irgendwelche Screens durchscrollen, ohne zu wissen, was wir da eigentlich so richtig tun.
Also dieses Belohnungssystem des Dopamin-Serotonin-Stoffwechsels ist ja eigentlich auf der einen Seite ein Schutz. Ja, der macht das Glücksgefühl. Das sind die Endorphine, die man haben möchte, um nach vorne mit Begeisterung sein Leben zu entwickeln. Und das dazu führt, wenn es im Übermaß dieses Glücksgefühl kommt, dass man sich eben nicht merkt, dass der Körper auspowert, dass man das Falsche isst, dass man zu wenig isst, zu viel isst, dass man sich den Alkohol noch reinpfeift oder irgendwelche Drogen, weil der Reiz immer höher gelegt wird. Und es gibt eine wunderbare Studie von den Bochumer Psychologen bei uns im Nachbarinstitut, die eben rausgefunden haben, wenn du eben lange am Computer sitzt, dass du mehrfach so lange am Computer sitzen musst, um die gleiche Endorphinausschüttung zu bekommen, die du sonst durch andere Dinge bekommst, ne? Zum Beispiel Sport. Mhm. Ja, also wenn du dich bewegst, kommt das ja auch. Du kommst ja in so ein Steady State. Ich kann sagen, wenn ich länger laufe, dann kriege ich die besten Gedanken.
Runner's High.
Ja, wundervoll. Dann so dieses. Da musst du aber viermal so lange hier, weil das ja auch eine Zeit lang dauert, aber da muss eben halt ein paar Stunden am Computer sitzen, dann kriegst du es auch. Und das ist ein Riesenproblem, weil viele sehen diesen Effekt gar nicht, auch das große Problem gerade bei den jungen Menschen, die ja zum Teil schon 3 Bildschirme haben. Da gucken sie sich, was weiß ich, einen Film an, da haben sie einen YouTube-Lauf und da haben sie das Handy noch rechts liegen und so. Ja, also es ist schon eine Überforderung eigentlich des Gehirns. Könnte man natürlich auch sagen, diese Generation wird viel komplexer umgehen, mit solchen Anforderungen viel komplexer umgehen, entwickelt sich vielleicht auch das Gehirn nochmal anders und das wissen wir nicht. Aber es ist eine Überforderung letztendlich des Gesamtkörpersystems und bei einem wachsenden Menschen noch besonders, weil die brauchen ja eigentlich gerade auch Ruhe, um das Immunsystem zu stärken. Sie brauchen ja auch gerade Ruhe, um einen klaren Gedanken zu fassen, um sich selbst zu fühlen. Sie brauchen ja gerade Ruhe, um einfach auch lernen zu können, Dinge systematisch lernen zu können. Mhm. Und da kommt auch der Punkt, Endpunkte setzen. Zu sagen, irgendwann aus, weglegen, Detox machen, Detox bei den Kindern einfordern oder punktuell beenden, freundlich, aber strikt. Und auf der anderen Seite, im Erwachsenen müssen wir sehr strikt zu uns selbst sein und sagen, jetzt keine Mails, kein Handy, Ruhe ist angesagt. Mhm. Eben um dieses Yin-Yang-System.
Ja, absolut.
Die
Frage ist, die ich immer wieder probiere zu beantworten, ist am Ende, warum? Denn
Sucht.
Ja, also warum im Sinn von, warum soll ich es jetzt beenden? Weil jeder weiß so ein bisschen, es ist nicht so wirklich gut. Aber die Menschen kennen, glaube ich, das Zielszenario noch nicht, weil es noch nicht so da ist. Aber wenn du jetzt ohne den Moralzeigefinger zu heben, mal so ein Szenario, was nach 5 Jahre, 10 Jahre so eines Verhaltens, was könnte am Ende so eines Verhaltens stehen? Welche Art von mentalen, körperlichen Schäden, Schwächungen, Herausforderungen riskieren Menschen mit so einem Verhalten?
Burnout, Demenz, also Burnout, Depression, Demenz sind mit so einem Verhalten auf jeden Fall vorbereitet. Mhm. Aggressivität, also übermäßige Aggressivität, weil man ja diesen Aufstau von Adrenalin, der ja damit begleitend dabei ist, loswerden will. Mhm. Und den kriegst du durch Aggression ja weg, entweder durch Schreien, durch Schlagen, durch was auch immer. Ja, möglicherweise hat das auch diese Gewalttätigkeit bei Jugendlichen damit zu tun. Mhm. Sollte man wirklich ernsthaft mal drüber nachdenken. Also nicht nur durch, dass man sagt, ja, die gucken ja so lauter Kriegsfilme und gewaltverherrlichen Filme, das ist das eine, aber das wird ja gar nicht verarbeitet. Mhm. Und dadurch entsteht durch die Nichtverarbeitung und die Nichtbegleitung, denke ich, ein unglaubliches Kraftauslebungsbedürfnis. Ja, das eben ja auch abgeleitet werden muss. Aber das Gleiche gilt eben auch auf der Ebene des das Ausgebranntsein, weil das Ausgebranntsein ist ja letztendlich, dass die Gehirnfunktionen nicht mehr vernetzt miteinander sind und letztendlich nach Ruhe schreien. Also das Gehirn, was überfordert ist, nach Ruhe schreit.
Und auch an der Stelle beobachte ich immer ein großes Missverständnis. Die Menschen denken, wenn sie nicht mehr arbeiten, sprich ihrer Tätigkeit, wofür sie bezahlt werden, nachgehen, dann ist alles andere gleich Erholung. So, aber wenn man in der Freizeit dann auf einen kleinen Screen guckt, wo wahnsinnig viele Informationen verarbeitet werden müssen, relevant, nicht relevant, lesen, nicht lesen, liken, nicht liken, kommentieren, nicht kommentieren, das sind ja teilweise mehr Entscheidungen in kürzerer Zeit, als man bei seiner eigentlichen Arbeit macht. Und das ist was das Nervensystem natürlich, selbst wenn es formal gesehen Freizeit ist, noch stärker belastet.
Ja, immer mehr. Und es kommen immer mehr Faszinationen dazu durch neue Möglichkeiten. Auch das hatten wir schon immer, ja. Also es ist nur jetzt mehr geworden. Also wenn ich mich daran erinnere, dass ich einer der ersten war, der überhaupt mit dem Computer gearbeitet hat, geforscht hat, 1978, da gab es gar keine. Da trat die ersten da war irgendwie ein Laptop-Händler und Computerhändler. Nee, Laptops gab es noch gar nicht, Computerhändler hin. Bei uns in Kiel, in der Nachbarschaft, da habe ich gesagt, hatte ich mir während des Studiums und der Doktorarbeit immer überlegt, ob könntest du auch einen Computershop aufmachen, das ist ja so spannend. Dann trat einer auf, habe gesagt, einer ist da, mehr gibt es nicht in der Welt. Ja. Braucht die Welt nicht.
So, Dietrich, du hast jetzt einen Begriff schon in 2 Kontexten gebracht, den ich so noch nicht gehört hatte. Und zwar Demenz hast du einmal im gleichen Atemzug mit Burnout gebracht. Und du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, dass dein nächstes Buch, was bald kommen wird, Demenz, eigentlich eine Fortsetzung zum Thema Leben ohne Angst ist. Was ist denn so aus deiner Erfahrung das Wichtigste über Demenz, was die Gesellschaft so noch gar nicht verstanden hat?
Die Entpersonalisierung der Menschen. Ich glaube, das ist das, was letztendlich tragisch ist. Ja, und dass es zunimmt. Wir haben 2 Millionen Demenzkranke in Deutschland, jedes Jahr so 300.000 neue, auch 100.000 schon unter 60-jährige Demenzkranke, die eben nicht nur vergesslich sind, sondern wo sich Persönlichkeitsveränderungen bemerkbar machen, die antriebslos sind. Deswegen kam ich von Burnout auf Demenz, weil gleiche Symptome erscheinen, aber es hat erstmal gar nichts mit Burnout zu tun. Nur die Symptomatik kann am Anfang könnte ähnlich sein, weil vorne frontotemporale Gehirn auch betroffen ist. Aber dieses seine Persönlichkeit
zu verlieren, sein Leben. Man ist zwar Mensch, aber man ist nicht mehr Person. Also man verliert sein Gedächtnis, also im Grunde die Zentraleinheit des Computers geht verloren und man ist eigentlich nur noch funktionales Fahrgestell. Und das hat verschiedenste Ursachen, die ich genauso wenig sicherlich beurteilen kann wie andere, sondern nur mal erstmal als Erscheinung erlebe. Und meine Großmutter war bei dement, die Schwester meiner Mutter, mein Vater, meine Mutter sind alle dement geworden. Und sicherlich spielen die Traumatisierungen eine große Rolle, sage ich. Ich habe mich auch mit Psychologen darüber unterhalten und sagen, ja, klar, nicht? Man will also diese Dramen, die einen immer wieder überfallen, vorhin war so mein Plädoyer, dieser Krieg, der mich immer begleitet hat, die mit dem Krieg zusammenhingen und dieser Brutalität von Kriegen und dieses, ja, wir Deutschen sind ja bis nach Stalingrad und haben alles gekillt und alles und bis 5000 Kilometer Frontlinie in Frankreich an der ganzen Nordsee gemacht und haben alles, was irgendwo war, brutal behandelt. Menschen, Natur, Tiere, alles, aber vor allen Dingen Menschen gekillt ohne Ende. Ich weiß, 60 Millionen Tote. Ja, und dann das Ganze kam dann als Widerstand dann, Beispiel Russen, dann bis hier rein. Und Befreiung durch die Amerikaner auf der anderen Seite, ja, im Ärmelkanal. So, das alles überfordert letztendlich ein Gehirn und hat sicherlich dazu beigetragen, auch an den demenzstimulativen Elementen in meiner Familie. Aber es ist sicherlich nur ein Teil. Der andere Teil hat Ursachen in einer ganz anderen Umgebung von Ernährung und von sonstigen Einwirkungsmechanismus im Körper mit genetischen Veränderungen oder bin ich genauso überfragt. Mhm. Also da bin ich nur jemand, der es erlebt und die Tragik erlebt hat und eben auch weiß, dass die Demenz im Menschen verändert, dass wir liebevoll mit denen umgehen müssen und dass wir selbst dann auch lernen können, was wir vielleicht haben wollen in Zukunft und wie wir liebevoller mit uns selbst auch umgehen.
So, und auf diesem Buch wird stehen, Demenz ist vermeidbar, zumindest zu einem relevant großen Teil. Auch da zitierst du spannende Studien. Ohne dass wir jetzt zu tief in dieses Buch reingehen, es ist vorbestellbar, aber was können Menschen erwarten? An wen ist es gerichtet? Eher Betroffene oder eher das Umfeld? Und was dürfen wir inhaltlich von diesem Buch erwarten?
Also es ist an Angehörige gerichtet und Betreuer, Betreuerinnen, der auch im medizinischen Umfeld, es ist auch an die Gesellschaft gerichtet, denn wir brauchen, wenn man das sieht, dass es zunimmt, dieses Phänomen der Vergesslichkeit, auch unter Überforderung des Gehirns gesehen, dass wir Demenz, dass wir eben auch unsere Gesellschaft dahingehend verändern, dass wir diese Menschen nicht aussortieren, sondern auch uns selbst, wenn die eine aggressive Form haben der Demenz, trotzdem mit ihnen fürsorglich umgehen. Und sie gehören dazu. Ja, wir haben in unserer Gesellschaft ja genügend Erfahrung in Deutschland, was mit Menschen passiert, passiert ist, die anders waren. Und ich habe auch oder erlebe auch, dass die Medizin und wir alle ungeduldiger geworden sind, überhaupt. Ja. Also machst du 2 Minuten Medizin, nicht viel mehr im normalen Alltag. Der Patient kann ja noch nicht mal kurz erzählen, was er hat. Du hast ja sofort die Lösung auf der Gegenseite, dann kommt das Medikament. Mhm. Aber der muss ja erstmal eigentlich erzählen, damit er dir von seinem Leid erklärt und wie er damit umgeht und so. Und da ist wieder nicht nur der Psychologe gefragt, sondern ich auch als Arzt mir die Zeit zu nehmen. Also muss ich auch da die Medizin ändern. Und da war ja schon immer mein Plädoyer zu sagen,
das Gespräch muss ganz anders auch bezahlt werden. Und das ist ein wesentliches Element von Heilung, nämlich das Zuhören können, das Gespräch auf Augenhöhe zu führen, in gleicher Sprache. Ja, also ich muss aufhören, Medizinchinesisch zu reden, sondern den anderen mitnehmen, ihn aufklären. Und wir brauchen aus meiner Sicht auch ein Verständnis dafür, dass wir es im Moment noch gar nicht so richtig wissen, was zu tun ist. Aber die psychosoziale Komponente, die kann ich, daran kann ich arbeiten. Und auch an der Aggression von Patienten kann ich arbeiten. Mein Vater saß, ich wurde von Pflegern angerufen, er war in der Gerontopsychiatrie gelandet, oder Gerontologie, und dann eigentlich wurde der Gerontopsychologe da auch geholt, und der rief mich da an und sagte, wir kommen mit Ihrem Vater nicht klar, kommen Sie mal. Und dann saß mein Vater in der Dusche, unten, auf dem Boden, auf den Kacheln, und schrie immer, Didi, halt mir die Schweine vom Leib hier, diese russischen Typen da. Und es waren nur Pfleger, die wollten ihn aufheben. Die wollten ihn ins Bett bringen, ganz, ganz freundlich. Und da habe ich gemerkt, man muss Geduld haben und man muss dann auch die richtigen Mechanismen verstehen, die man leisten muss, um Menschen dann in dieser Angst, das ist ja eine Angstsituation, wieder rauszubekommen. Und das kannst du häufig über Erinnerungen, also mit Dingen, über Gerüche, über Musik, über bestimmte Ansprachen, die meistens ja demenziell Erkrankte ja noch irgendwo in ihrem Cortex haben, in ihrem Gehirn haben, begreifen und verstehen. Denn die Emotionalität verändert sich eigentlich sehr, sehr spät. Und wir wissen ja auch heute, dass man durch Musik, Tanzen, Lachen, habe ich bei meiner Mutter erlebt, auch wenn sie nicht mehr sprach, sie hat jahrelang nicht mehr gesprochen, aber guckte immer mit großen Augen an, und immer wenn Musik kam, dann, oder auch am Klavier noch mal drucken konnte, oder bei Musik, die im Raum stand, dann mitgetanzt hat und so, dass das hilfreich ist. Und so habe ich meinen Vater auch rausgekriegt und habe dem irgendeine Story von früher erzählt und gesagt, komm, und dann ging's.
Interessant. Wir werden das Buch auch verlinken in den Shownotes. Auch das wird wieder wie die meisten deiner Bücher, würde ich sagen, großer Dienst an der Gesellschaft. Ich habe noch einen letzten Themenkomplex, Dietrich, den ich mit vielen Menschen, die sehr erfolgreich sind, wie du es bist, diskutiere. Und zwar für mich die Frage, ob man sehr erfolgreich und gleichzeitig zufrieden sein kann. Auf den ersten Blick sind das Dinge, die sich teilweise widerstreben. Ich beobachte viele Menschen, die von einem Erfolg zum nächsten gehen, wirtschaftlich, finanziell etc. und trotzdem nie den Zustand der Zufriedenheit erreichen. Viele sagen das auch so und sagen, wenn ich zufrieden werde, bin ich satt, dann werde ich langsam, dann habe ich nicht mehr meinen Drive und wollen diesen Zustand vermeintlich auch gar nicht erreichen. Jetzt wirkst du auf mich so, also dass du erfolgreich bist, ist objektiv messbar, aber du wirkst auch sehr zufrieden auf mich. Und deshalb die erste Frage, würdest du sagen, dass du diese beiden Elemente für dich vereint hast? Und wenn ja, wie funktioniert das?
Ich bin sehr zufrieden. Ich liebe mein Leben, ich liebe es. Ich bin jeden Tag aufs Neue verliebt in meine Frau, in meine Kinder. Und auch wenn es schwierige Situationen gibt mit allen, immer wieder mal zwischendurch, also so aus normaler Alltag. So ist das, trotzdem gehört das ja dazu, und ich liebe das Leben. Ich liebe es einfach. Ich liebe das Leben, ich liebe meine Geliebten um mich herum, und ich liebe aber auch die Menschen. Also jetzt bin ich, das hört sich jetzt pathetisch an, ich bin jemand, der eigentlich jeden Menschen auf der Welt erstmal mit Begeisterung gegenübertrete und ein Gefühl habe, ich will den kennenlernen. Auch ganz schwierige Menschen. Ich habe auch Rocker behandelt. Also ja, und Rocker, die auf einmal ganz viel Vertrauen zu mir bekommen haben, und wenn da jemand von der Seite gestört hat, dann auf einmal merkt es, irritiert, was machen die jetzt? Also als ich gesagt habe, du kriegst keine Spritze, kommt da auf einmal eine, und der Rockerkönig hatte Angst vor der Spritze, und ich musste die ganze Bande da in Schach halten. Und er war total, sagte, ja, Mensch, klasse, und ich will das jetzt gar nicht. Und da kommt die Schwester da hinten und sagt, ich habe die Spritze schon mal aufgezogen, Herr Doktor. Er sollte aber gar keine kriegen. Mhm. Ich hatte das schon längst für mich entschieden, kriegt er nicht. Aber die, und dann gibt es natürlich, und da musst du mit so einer Situation wieder umgehen. Aber ich bin ein zufriedener Mensch. Ich habe in mir nur trage so einen Impuls, mitzuhelfen, der Medizin ein anderes Gesicht zu geben, die Medizin für Menschen menschenwürdig zu machen. Das heißt also eine humane Humanmedizin. Alle glauben ja, Humanmedizin heißt halt humane Medizin. Nee, das heißt nur Medizin für Menschen.
Für Menschen, ja.
Wie es die Tiermedizin und Zahnmedizin gibt. Mhm. Aber eine humane, also eine, wo wir im Team, das Team auf Augenhöhe ist, der Therapeuten, die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, die verschiedensten Berufsgruppen für und miteinander Medizin gestalten. Die Wirtschaft auch mitgestaltet, neue Produkte, Altes und Neues verbindet, Naturheilkunde und Schulmedizin, Psychosomatik, Umweltmedizin, Ökologie, das nenne ich ja Weltmedizin, habe dazu ja auch viel publiziert. Das ist so mein Traum, der mich motiviert. Und wenn man da zurückdenkt, dann waren da Elemente, ja, also diesen Teddybären, dem ich Rezepte geschrieben habe. Meine Mutter hat das alles aufbewahrt auch noch. So kleine Rezeptblöcke. Und ja, man könnte ja sagen, du bist ja der sechsten Generation Arzt. Das hatte mir gar nichts zu tun, weil ich wollte nie Arzt werden. Weil die haben mir immer nur wehgetan. Als kleiner Junge mit diesen dünnen Spritzen, die dann auch noch selbst geschliffen waren und wahnsinnig schmerzhaft waren, wenn man Blut abgenommen wurde. Und so. Ja, oder im Röntgenraum, der ganz abgedunkelt war, noch nicht mal guten Tag gesagt wurde vom Arzt, wo man einfach nur gemaßregelt wurde, jetzt reiß dich mal zusammen, setz dich mal dahin, beweg dich nicht, trink mal diesen schrecklich schmeckenden Kontrastbrei und so. Das war ganz schlimm für mich. Ja. Und diese Auseinandersetzung zwischen in der Familie, zwischen Schulmedizin und Naturkunde, grauenhaft. Ich wollte es nicht werden, aber irgendwie ist der Impuls, gerade daraus der Impuls gewachsen, Medizin zu verändern. So. Und ja, das hat mich wie in der Schule, wo mich die Schule gar nicht so interessiert hat, der Unterricht, aber hat mich dazu geführt, Chefredakteur der Schülerzeitung zu werden oder als Einziger in der Schule vor und nach mir an Jugendforsch teilzunehmen, weil ich das wollte. Nicht, weil ich dazu motiviert wurde, sondern weil ich sagte, ja. Und so bewege ich mich eigentlich durchs Leben und ja, bin zufrieden und stelle mich Herausforderungen, die teilweise extrem sind und waren, aber so bin ich.
Aber das ist interessant, was du sagst, weil ich sagte ja, es kann ein Widerspruch sein, aber wenn Menschen beides verbinden, dann sehe ich immer wieder das gleiche Muster, dass der Erfolg nicht aus der Unzufriedenheit raus kreiert wird. Also die Unzufriedenheit ist nicht der Treiber für Erfolg, sondern es sind einfach zwei unterschiedliche Arenen. Das eine ist, wie du gerade sagst, du möchtest die Medizin verbessern und deine Zufriedenheit schöpfst du einfach aus ganz anderen Quellen. Und wenn man das ein Stück weit entkoppeln kann, dann scheint es zumindest für dich und einige andere auch diese goldene Mitte oder das Yin und Yang zu geben, dass man sowohl erfolgreich als auch zufrieden zeitgleich sein kann.
Und weißt du, was noch dazu kommt? Ich bin jetzt werde jetzt 73 Jahre alt. Ich habe das Gefühl im Moment, es ist so viel in meinem Kopf und ich habe so viel erlebt und ich möchte das eigentlich immer noch weitergeben. Also dieses, ne, das, was ich erlebt habe, das ist immer so schade zu sehen. Vieles fängt ja immer wieder von vorne an. Und, ne, und dieses Gefühl, lange sich so fit zu halten, dass man einfach zufrieden leben kann, aber auf der anderen Seite auch dem Leben Inhalt gibt. Nicht dem Leben Jahre, Inhalt. Ich weiß ja nicht, wie lange ich lebe, aber Inhalt. Und auch das habe ich von einer meiner krebskranken Frauen, die ich betreuen durfte, gelebt. Und gelernt und auch erlebt, die mir gesagt haben, das Leben ist eine prima Alternative. Aber es geht darum, dem Leben nicht Jahre zu geben, sondern den Jahren Leben zu geben. Ich glaube, darum geht es. Und
Eine andere Patientin, die ich wirklich, eine Patientin, die wahrscheinlich jetzt damals so alt war wie ich jetzt, die habe ich behandelt wegen eines Zungenkarzinoms. Und ich habe damals schon in der Radiologie als Strahlentherapeut kleine Partikel in den Tumor hineingebracht, strahlende Partikel. Das war in den 1980er Jahren. Und die war nach den Maßstäben der Medizin geheilt. Eine tolle Frau. Die machte Musik und ich habe die Weihnachten, habe ich die ganzen Türen in der Station aufgemacht und habe die ganzen Frauen in ihren Betten und die nicht bettlägerig waren, eben drumherum gesetzt. Und dann haben wir zusammen Musik gemacht und es gab aber kein Klavier. Und dann hat mich diese Patientin gefragt, können Sie, Herr Doktor, nicht mir irgendwas besorgen? Da habe ich hier so eine kleine Orgel gebracht, elektronische Orgel gesagt. Und dann hat die Musik da gemacht und wir haben zusammen Weihnachtslieder gesungen und haben Räume ausgeschmückt und so. Es war wundervoll. Und dann sagt sie zu mir, wissen Sie, Sie müssen, ich habe eine Bitte, ich habe wirklich eine Bitte. Silvester würde ich gerne mit Ihnen verbringen, sage ich, Silvester, ich habe zu Hause zwei kleine Kinder, meine Familie, wir wollen ins neue Jahr starten, ich habe auch gar keinen Dienst, ich habe den auch weggetauscht auf Weihnachten, deswegen bin ich ja heute hier mit Ihnen allen hier und Sie haben so schön gespielt und das ist so wunderbar. Aber aus dieser Stimmung heraus habe ich ihr dann alles in die Bewegung gesetzt, um mit ihr das zu schaffen. Von Herz zu Herz. Dann stehen wir Silvester um Mitternacht am Fenster, sehen diese Leuchtkugeln, die Blitze, die schönen, wunderbaren Gebilde am Himmel und eine wunderschöne Situation. Und sie sagt zu mir, und jetzt sterben, das wäre das ganze Glück, fiel um und war tot.
Wirklich?
Wirklich. Ich stand da, ich konnte es gar nicht begreifen. Unendliche Traurigkeit in mir. Kurze Zeit später dachte ich, was für ein wundervoller Tod für einen Menschen. So, aus dem Nichts.
Und es war nicht, es wie war nicht passiert? Voraus. Also du bist Arzt, also an was dann in dem Moment kann sich das auslösen?
Ich glaube, einen massiven Adrenalinschub.
Okay.
Massiver Adrenalinschub, der das Herz überfordert hat. Also es hat ja nichts mehr genutzt, sie dann wiederzubeleben.
Glaubst du im Nachhinein, das war auch ihr Plan?
Kann ich nicht sagen. Das war nicht ihr Plan. Ich glaube es nicht. Sie wollte leben, aber sie wollte glücklich. Sie wollte leben, sie wollte vor allen Dingen glücklich sein.
Ja.
Und sie war glücklich. Sie war überglücklich, dass sie leben durfte.
Verstanden.
Und dann...
Verrückt. Ja. Ich habe noch eine letzte Frage, die ich jedem Gast hier stelle, Dietrich. Wenn du jetzt mal von Thema Angst, Demenz etc. abstrahierst und nochmal auf dein gesamtes Leben und auf die Auf und Abs deines Lebens zurückblickst, was ist für dich daraus die allerwichtigste Erkenntnis?
Habe ich am Anfang schon gesagt. Das Leben ist das schönste Geschenk, was man bekommen kann. Und ich bin total dankbar dafür, leben zu dürfen.
Dem möchte ich nichts hinzufügen. Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du uns so an deinem Wissen, an deinen Erfahrungen teilhaben lässt. Vielen Dank, dass du so viele wunderbare Bücher schreibst, die dein Wissen, deine Perspektive für die Ewigkeit festhalten. Und alles Gute und viel Gesundheit weiterhin.
Dir auch.
Dankeschön.
Viel Freude gemacht, mit dir zu reden.